WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass Sie sich also für den neuen WWU-Podcast interessieren. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster und heute verspreche ich Ihnen einen gleichermaßen aktuellen wie hochpolitischen Podcast. Aus der CDU-Zentrale ist vor einigen Tagen endlich weißer Rauch gedrungen. Die Christdemokraten haben mit Armin Laschet einen neuen Vorsitzenden. Und spätestens damit ist das Wahljahr 2021 eingeläutet. 6 Landtagswahlen, eine Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin, vor allem aber steht uns die Bundestagswahl am 26. September als gewissermaßen Höhepunkt bevor. Mit mindestens einer, wie man jetzt schon sagen kann, einschneidenden Neuerung, Angela Merkel wird danach nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Es gibt also reichlich gute Gründe, sich mal die aktuelle politische Landschaft in Deutschland genauer anzuschauen. Für was steht eigentlich der neue CDU-Vorsitzende Laschet, der möglicherweise auch der Kanzlerkandidat der Union sein wird? Welchen Chancen kann man der SPD mit ihrem Kandidaten Olaf Scholz einräumen? Welche Koalitionen sind möglich? Welche sind vielleicht sogar wahrscheinlich? Wird der Höhenflug der Grünen weitergehen und ebenfalls der Niedergang der von Flügelkämpfen beherrschten AfD beschleunigen? Welchen Effekt hat die Corona-Pandemie und wie steht es eigentlich um die viel zitierte Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit vieler Bürger? Selbstverständlich haben wir an der Uni Münster auch dafür einen Experten, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Armin Schäfer hat Politikwissenschaft in Marburg und Canterbury studiert. Zwischen 2001 und 2014 arbeitete er als Doktorand, Postdoc und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. 2004 wurde er an der Universität Bremen promoviert und 2014 an der Ruprecht-Karl-Universität in Heidelberg habilitiert. Von 2014 bis 2018 arbeitete er als Professor für international vergleichende politische Ökonomie an der Universität in Osnabrück. Seitdem hat er die Professur für vergleichende Politikwissenschaft an der WWU inne. Schließlich ist er auch Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Willkommen, Professor Dr. Armin Schäfer.
Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, Herr Robers. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Dankeschön. Fangen wir mal gleich an mit dem, was uns vor einigen Tagen an Nachrichten erreicht hat, Herr Schäfer. Armin Laschet ist jetzt Vorsitzender der CDU. War er auch vorher für Sie sowas wie der Favorit oder war das wirklich vollkommen offen?
Es war ja ein enges Rennen und wir wurden immer mit allen möglichen Umfragen konfrontiert, die eher Friedrich Merz vorne sahen. Allerdings kann man dann immer politikwissenschaftlich schön darauf hinweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einerseits der Bevölkerung, wie dort die Stimmung ist, dann den Parteimitgliedern und dann denjenigen, die tatsächlich die Auswahl treffen, also die Delegierten auf dem Parteitag. Und da konnte man schon annehmen, dass die vielleicht etwas abweichen von der Bevölkerungsmeinung oder auch nur der Parteimitglieder. Und vielleicht dem erfolgreichen Wahlkämpfer Armin Laschet, der ja Nordrhein-Westfalen die Wahl gewonnen hat und dort Ministerpräsident ist, dass sie dem vielleicht zustimmen werden, weil sie sich erhoffen, dass man mit ihm Wahlen gewinnen kann.
Genau, ist das möglicherweise das entscheidende Motiv gewesen, dass man gesagt hat, naja, die drei sind alle irgendwie gleich auf, aber jetzt geht's doch darum, einen Wahlkampf zu gewinnen. Und da hat der Armin Laschet doch vielleicht ein kleines Pro.
Ich glaube schon, dass es eine Rolle gespielt hat, weil es tatsächlich für einige der Delegierten ja darum gehen wird, werden sie ihre Mandate behalten können, werden sie erfolgreich sein, sei es jetzt als Kandidatinnen, Kandidaten für den Bundestag oder auf anderer Ebene. Und ich denke schon, dass bei solchen Profis das eine Rolle spielt, zu überlegen, wer hilft uns in diese, also Wahlen zu gewinnen. Vielleicht muss man aber noch sagen, dass auch die Reden unterschiedlich gut waren. Also ich würde sagen, dass Armin Laschet tatsächlich eine sehr, sehr gute Parteitagsrede gehalten hat, während Friedrich Merz zwar besser als bei der Rede 2018 abgeschnitten hat, aber insgesamt doch im Vergleich etwas blass blieb. Und das kann dann am Rand schon den Ausschlag oder kann helfen, dass man eine Wahl gewinnt unter den Delegierten, dass ein Teil der Unentschlossenen dann sagt, nein, aber das war die Rede, die hat mich am meisten angesprochen.
Was ist für Sie als Politikwissenschaftler eine Rede, eine gute Rede?
Auch da kommt es sehr darauf an, wer adressiert wird. Ist es die Bevölkerung insgesamt oder ist es die Partei? Und in dem Fall ging es darum, der Partei ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermitteln, ein bestimmtes Leitmotiv aufzurufen, Vertrauen, auch klarzumachen, wo steht man in Abgrenzung vielleicht zur bisherigen Politik, zur Bundeskanzlerin? Also würde man weiter so machen, wie will man sich abgrenzen? Also gelingt es, verschiedene Gruppen einzubinden und bestimmte Signale zu senden. Und gleichzeitig gehört auch bei einer Parteitagsrede auf jeden Fall sowas wie Emotionalität dazu. Präsenz, dass der Sprecher wirklich vor Ort ist und mit vollem Engagement spricht. Und all das hat aus meiner Wahrnehmung Armin Laschet sehr gut hinbekommen, der sonst nicht unbedingt immer als hervorragender Redner gilt, aber an der Stelle hat er also die verschiedenen Stränge gut zusammengeführt. Während nach meinem Eindruck Friedrich Merz ein bisschen abstrakter war, ein bisschen, also naja, man könnte fast sagen, ein bisschen professoraler. Und das kann positiv sein, muss es aber nicht immer.
In dem Fall zumindest gegenüber den Delegierten offenbar nicht. Was ja mindestens oder höchstens 5 Minuten später schon diskutiert wurde, zumindest in den Medien, war die Frage, ist er jetzt auch der Kanzlerkandidat? Wird er es? Was ist von Markus Söders Versprechen zu halten, dass er auf seine Zukunft in Bayern sieht? Ist das das übliche Politikgerede, was dann 5 Minuten später schon nicht mehr gilt? Womit rechnen Sie? Wird Laschet der Kanzlerkandidat werden oder ist das noch offen?
Ich gehe davon aus, dass beide das eigentlich wollen. Wobei man natürlich nicht in die Köpfe reinschauen kann. Auch als Politikwissenschaftler habe ich da keinen privilegierten Zugang. Aber erstmal würde ich davon ausgehen, wenn man die Biografien anguckt und die Äußerungen, dass beide es wollen. Und die Entscheidung ist ja auch für April geplant. Und es wird wahrscheinlich entscheidend davon abhängen, wie die Landtagswahlen zuvor ausgehen. Also Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg stehen, glaube ich, an. In beiden Bundesländern hat die CDU die Chance, nach der Wahl Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident zu stellen. Wenn das so käme, wäre das auf jeden Fall Rückenwind für die CDU und damit auch für Armin Laschet. Sollte es aber ganz anders laufen, die Wahlen gehen nicht gut aus für die CDU, dann entsteht eine Dynamik, die wahrscheinlich auch keiner von den beiden kontrolliert, die dann eher dazu führen könnten, dass Markus Söder tatsächlich der Kandidat wird.
Eine etwas theoretischere Frage ist in diesem Zusammenhang ja auch, ob es eigentlich gut ist, Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatur in einer Person zu vereinen. Wie würden Sie das mit Blick in die Geschichtsbücher bewerten? War die CDU immer gut beraten, das so zu machen oder immer gut zu beraten, so zu machen? Es gibt ja für alle Varianten Beispiele. Oder ist das situativ auch immer, ja, muss man es anpassen an die gegebene Lage?
Also tatsächlich, auch über die CDU hinaus würde man sagen, es gibt Beispiele für beides, wo es gelingen kann oder wo es nicht so gut gelingt. Aber tendenziell würde man sagen, naja, wir sehen, dass die Union inhaltlich an bestimmten Punkten nicht völlig einig ist. Es gibt eine unterschiedliche Auffassung und wenn man mehr als ein Machtzentrum in einer Partei hat, kann es natürlich immer sein, dass sich diese inhaltlichen Konflikte auch übersetzen, dass unterschiedliche Gremien, unterschiedliche Zentren der Partei in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und insofern denke ich erstmal, dass es strategisch eher gut ist, Parteivorsitz und dann die Kandidatur vielleicht in eine Hand zu legen. Allerdings, wenn wir relativ spät vor der Wahl, und das wäre ja, wenn April, Mai die Entscheidung fällt, dann sind es auch nicht mehr so viele Monate bis zur Bundestagswahl. Also für so eine Zeit kann eine Kooperation auch gut gelingen und dann auch, wenn es in 2 Händen liegt. Aber prinzipiell würde ich sagen, gibt es strategische Vorteile, Macht nicht auf zu viele Zentren zu verteilen, weil dann Rivalitäten entstehen können. Und das haben wir bei verschiedenen Parteien immer wieder beobachten können.
Sehen Sie Armin Laschet in den kommenden Wochen, Monaten immer noch als Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen?
Das hat er zumindest angekündigt und naja, in gewisser Weise ist es ja auch eine Rückfalloption. Also ich vermute, dass er das beibehalten wird, weil wir reden nicht von so einer langen Zeitspanne. Aber es ist natürlich ein ganz schöner Spagat und auch da drohen Schwierigkeiten, wenn man eben selten in Berlin ist und seine Aufgaben in Düsseldorf wahrnimmt. Also hat man dann die Parteizentrale in derselben Weise im Griff wie eine Person, die vielleicht vor Ort sein könnte. Aber das treffe natürlich auch auf Markus Söder zu, der ja in der CSU ist und sowieso also nicht in derselben Weise das Konrad-Adenauer-Haus kontrollieren könnte.
Kommen wir mal auf die Bundestagswahl zu sprechen. Herr Schäfer, sind das mal unabhängig von den beiden Personen, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, also Scholz und Laschet, sind das Ihrer Beobachtung nach eher programmatische Wahlen oder sind das immer Wahlen, die ganz stark auch an den Kanzlerkandidaten hängen? Also sind das eher Personenwahlen? Wie würden Sie das insgesamt beurteilen, zumindest in der Mehrheit im Durchschnitt?
Ist nicht ganz leicht, die beiden Aspekte auseinander zu dividieren. Es gibt so eine Regel in der Politikwissenschaft, dass wir sagen, meistens fällt die Entscheidung bei den Wählerinnen und Wählern mit dem Blick zurück. Also waren die letzten Jahre erfolgreiche Jahre, stehen wir besser da als in der Vergangenheit? Oder hat sich die Situation, meine Person, aber auch die Situation in der Gesellschaft eher verschlechtert? Also das ist schon ein wichtiger Punkt und
dann müsste selbst doch eigentlich die CDU verlieren, oder? Mit Corona jetzt. Was ist ja für alle irgendwie schlechter geworden.
Ja, aber es gibt ja trotzdem einen relativ hohen Anteil in der Bevölkerung, der meint, so schlecht hat die Regierung bisher gar nicht gemacht. Und Erfolge der Regierung fallen tatsächlich stärker der Kanzlerin zu. Das sehen wir auch an Umfragen. Vor Corona war die CDU nicht im Umfragehoch. Seitdem sind die Umfragen eher gestiegen. Aber die Frage ist, ob natürlich jemand wie Laschet diesen Vorteil mitnehmen kann, weil es ist ja nun mal eine andere Person. Und also vielleicht noch einmal auf die vorherige Frage zurückzukommen. Ich würde sagen, selbst die beste Kandidatin, der beste Kandidat wird gegen sozusagen ganz schlechte Trends in der Wirtschaftspolitik auf dem Arbeitsmarkt nicht ankommen. Aber wenn es sozusagen insgesamt eine gewisse Zufriedenheit gibt, dann sozusagen spielt es schon noch eine Rolle, wer ist es denn dort, der uns vertritt. Aber Angela Merkel ist eigentlich ein Beispiel für eine Person, die nicht wahnsinnig charismatisch ist, keine flammende Rednerin auf den Marktplätzen und trotzdem hat sie viele Wahlen gewonnen. Insofern, also ich würde die Person nicht zu stark betonen.
Okay, kommen wir auf die andere Person zu sprechen, auf Olaf Scholz, der schon länger als Kanzlerkandidat der SPD feststeht. Was glauben Sie, wird er sich vom allgemeinen Trend der SPD, der ja nicht unbedingt optimal war, abheben können und seine Person auch tatsächlich dann beim Bundestagswahlkampf in den Vordergrund stellen? Wird er es machen? Ist er damit gut beraten?
Meine Vermutung wäre, dass die SPD klammheimlich gehofft hat, dass er Friedrich Merz den Vorsitz übernimmt und vielleicht Kanzlerkandidat wird, weil gegen ihn sich abzugrenzen wäre viel einfacher. Und wenn wir über Personen reden, geht es eben immer auch um das Verhältnis der Kandidierenden zueinander. Also es ist nicht nur die Eigenschaften einer Person, sondern wie verhält die sich eigentlich zu einer anderen Person, die zur Auswahl steht. Und bisher hat sich bei den Umfragen bei der SPD nicht viel getan. Sie bleiben so bei 15% schon über einen langen Zeitraum mit kleinen Schwankungen. Die Hoffnung, wenn ich das richtig interpretiere, in der SPD war, dass ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, dass tatsächlich Angela Merkel nicht mehr antreten wird und also relativ bald ihren Abschied nimmt, dass dann ein Fenster sich öffnet, ein Gelegenheitsfenster, wo man sich selber präsentieren kann und dann Olaf Scholz als sozusagen die vernünftige Fortsetzung der bisherigen Politik mit aber sozialdemokratischem Anstrich sein könnte. Und darauf hofft, glaube ich, die SPD. Aber ob das eintritt, wissen wir natürlich im Moment noch nicht.
Sie sprachen es schon an, Herr Schäfer, dass es auch darum geht, wie sich Personen voneinander unterscheiden. Jetzt mache ich mal folgende These auf. Herr Laschet und Herr Scholz. Also Herr Laschet nicht unbedingt super konservativ. Herr Scholz ist jetzt nicht unbedingt besonders links. Irgendwie sind die beide doch ziemlich dicht beieinander in der Mitte. Der Unterschied ist gar nicht so groß, oder?
Ja, und das könnte ein Problem sein, vielleicht insbesondere für die SPD, die eben sehr viel schlechtere Umfragen im Moment hat und irgendwie gucken muss, die eigenen potenziellen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Und das gelingt leichter in einer klaren Abgrenzung, wenn man sagen kann, also es ist eine Richtungsentscheidung. Entweder ihr wollt diesen Kurs oder einen ganz anderen. Und wie gesagt, mit Friedrich Merz wäre das vielleicht leichter gewesen, weil er für eine konservative CDU steht, wirtschaftsliberale Überzeugungen hat. Aber Armin Laschet, wie Sie richtig gesagt haben, ist eher ein Mann der Mitte, der sicher kein sozusagen Gegner des Sozialstaates ist. Und das macht es für die SPD, vielleicht aber auch für die Grünen, etwas schwieriger, sich abzugrenzen und könnte bedeuten, dass es schwierig wird, die eigenen Leute genug zu mobilisieren, um aus so einem Umfragetief herauszukommen.
Lösen wir uns mal ein bisschen von einzelnen Personen. Wir haben jetzt lange über Herrn Laschet und auch über Herrn Scholz gesprochen. Ich würde Sie bitten, jetzt mal mit mir die aktuelle Parteienlandschaft mal versuchen, ein bisschen genauer zu studieren. Mal schauen, wie Sie meine Kurzcharakterisierung der aktuellen Parteien so bewerten, ob Sie dem zustimmen oder auch nicht. CDU, die aktuell größte und einzig verbliebene Volkspartei und mit Armin Laschet auch für die Grünen akzeptabel.
Ja, das kann man, glaube ich, so sehen, wobei er schon auch ein bisschen Verteidiger der alten Industriepolitik aus der Wahrnehmung der Grünen ist. Er hat ja auch in seiner Rede auf seinen Vater verwiesen, einen Bergmann. Also da gibt es schon potenzielle Reibungspunkte, aber er ist sicher niemand, wo man sagen würde, da sind die Weltanschauungen so konträr, dass die Grünen in keine Koalition gehen könnten, die von Armin Laschet geführt wird.
SPD, der Niedergang ist gestoppt, aber auf sehr niedrigem Niveau, was sich wahrscheinlich auch bei der Wahl im September manifestieren wird. Oder anders gefragt, geben Sie der SPD noch eine Chance, von den 15 vielleicht eine 2 vorne zu erreichen, vielleicht sogar eine 3, wie die beiden Parteivorsitzenden es ja mal sich erhofft hatten?
Ja, wir Politikwissenschaftler sind ja immer nicht so gut in unseren Prognosen, jedenfalls langfristigen Prognosen. Also eine 3 würde ich aber für ausgeschlossen halten. Also da müsste schon ganz viel passieren und wir sehen nicht, dass es irgendwie einen ähnlichen Aufschwung gibt, wie zumindest kurzfristig damals nach der Nominierung von Martin Schulz. Ja, also eine 20% werden sicher, sind erreichbar. Im Wahlkampf gibt es Verschiebungen, das ist immer möglich. Aber ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist unwahrscheinlich und ich glaube, die SPD wäre schon zufrieden, wenn sie vor den Grünen landeten.
Bleiben wir nochmal doch ganz kurz bei der SPD. Liegt das unter anderem daran, dass sie immer noch nicht so richtig ihren Platz im Parteienspektrum gefunden hat? Oder wie schätzen Sie das ein, dass auf diesem niedrigen Niveau diese stolze ehemalige, muss man ja sagen, Volkspartei jetzt offensichtlich doch verharrt?
Also vielleicht muss man da ein klein bisschen weiter ausholen, weil das ist gar nicht nur ein spezifisch deutsches Phänomen, sondern wir sehen in vielen Ländern, dass sich die Parteiensysteme ausdifferenzieren. Früher war eben die klassische Achse links versus rechts und das bezog sich sehr stark auf so wirtschaftspolitische Sozialstaat oder wirtschaftspolitische Fragen oder den Sozialstaat. Da hatte die SPD ihren Platz als eben Partei mit links der Mitte und die Gegenspieler waren einigermaßen klar. Das hat sich aber inzwischen in vielen Ländern verändert und so auch in Deutschland. Wir reden davon, dass es eine zweite Konfliktachse gibt im Parteiensystem, die eher so kulturelle Fragen betrifft und Fragen, also wie tolerant ist man gegenüber einer Vielfalt von Lebensstilen. Und auf dieser Achse sind beispielsweise die Grünen, belegen da den einen Pol für eben Toleranz, Vielfalt, pro-europäisch und der andere Pol wird von der AfD belegt. Und diese Ausdifferenzierung, die wir in vielen Parteiensystemen beobachten, die macht es für die klassischen Parteien etwas schwieriger, sich zu positionieren. Also welche Kombination ist eigentlich noch die attraktive für die eigenen Leute? Und da würde ich Ihnen recht geben, hat die SPD immer noch nicht so richtig den Platz gefunden und hat dauerhaft weder verloren nach der Agenda 2010. Und das ist wohl so, dass es sehr viel schwieriger ist, Leute zurückzugewinnen, als sie einmal zu verlieren.
Kommen wir zu den Grünen. Meine These lautet: können vor Kraft kaum laufen und werden im September in die Regierungsverantwortung kommen.
Da stehen Sie nicht alleine mit der Erwartung, wobei das vor Kraft kaum laufen. Also wir haben schon öfter gesehen, dass die Umfragen so an die 20% gehen, vielleicht auch drüber. Jetzt sind sie wieder ein klein bisschen niedriger. Also müssen wir sehen, ob sie das halten können. Aber es wird sicher gemessen an der eigenen Geschichte ein sehr, sehr gutes Ergebnis geben. Und sie sind eben auch fest etabliert in bestimmten Milieus. Also es ist nicht mehr, also es gibt Schwankungen in den Umfragen wie bei allen Parteien, aber sie haben schon eine feste Basis an Anhängerinnen und Anhängern, auf die sie sich, glaube ich, auch verlassen können.
Auch eine Nachfrage zu den Grünen, Herr Schäfer. Sind einfach nur deren Themen speziell angesagt im Moment? Oder machen die Grünen auch in puncto, zum Beispiel Mobilisierung, Wahlkampf, Personal, manches besser als die sogenannten anderen etablierten Parteien? Was macht sie so erfolgreich?
Ja, ich glaube, es kommt beides zusammen. Der Zeittrend ist ein gewisser Freund. Also vor Corona haben wir ja sehr viel über Klimakrise gesprochen, globale Erwärmung und die Menschen fangen an, das zu erleben. Die Sommer werden heiß und trocken, auch hierzulande. Auch wenn man das am heutigen Podcast-Tag nicht glauben mag, weil es nur regnet. Aber also viele haben wahrgenommen, dass sich da was tut. Und das hat den Grünen sicher geholfen. Dann auch die Fridays for Future-Bewegung. Auch wenn die nicht unmittelbar parteipolitisch gebunden sind, haben die aber natürlich bestimmte Themen in den Vordergrund gestellt, die den Grünen nützen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass tatsächlich, wie glaube ich, mit der Auswahl des Personals ein ganz gutes Händchen hatten. Und dieses Personal in dem Milieu, das die Grünen unterstützt, das sind Menschen oft mit hoher Bildung, also hohen formalen Bildungsabschlüssen, aber auch hohen Einkommen inzwischen, eher urban, also eher in Städten wohnend und nicht auf dem Land. Da sind die fest verankert und da passen auch die beiden an der Parteispitze gut zu diesem Unterstützermilieu.
Kommen wir zur AfD. Der Zenit ist überschritten. Es geht nicht zuletzt wegen andauernder Flügelkämpfe abwärts und die AfD wird sich bei 5, 6, 7% einpendeln. Offensichtlich ein Protestmilieu, das sich dieser Partei besonders verhaftet fühlt. Was halten Sie von dieser Zusammenfassung, holzschnittartigen?
Ja. Zum ersten Mal bin ich ein bisschen skeptisch bei Ihrer Beschreibung. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil erstaunlich ist, wie viele Spaltungen und Kämpfe die AfD bisher schon überstanden hat und trotzdem relativ stabil bei Wahlen und Umfragen geblieben ist. Also erstaunlicherweise scheint interne Zerrissenheit sich gar nicht so negativ auszuwirken, obwohl das sonst bei Parteien immer was ist, wo man sagt, naja, Zerstrittenheit zahlt sich nicht aus. Und wenn wir jetzt wieder den Blick ein bisschen weiten in unsere Nachbarländer, also fast überall gibt es etablierte rechtspopulistische Parteien, die mit schwankenden Ergebnissen, aber so 10-15% erreichen schon viele dieser Parteien. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die AfD wieder vielleicht nicht bei 15% landen wird bundesweit, aber nicht ganz so niedrig
abschneiden. Aber einen zweistelligen Wert trauen Sie ihr zu?
Traue ich ihr zu, ja.
Kommen wir zur FDP, die auf ewig zwischen 5 und 10% pendelnde liberale Kleinpartei, die auch unter Christian Lindner nicht zum großen Wurf angesetzt hat. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal an das Ziel von Jürgen Möllermann erinnern, der damals ja mal 18% als Ziel ausgegeben hat. Das scheint die FDP auf ewig nicht zu erreichen, oder? Woran liegt's?
Bei der FDP kann man vielleicht auch sagen, dass sie so ein bisschen die Themen verpasst haben. Also wenn ich nochmal auf diese zwei Achsen zurückgehe, klar, die FDP steht für ein klar wirtschaftsliberales Programm, also den Märkten mehr Spielraum zu geben. Da gibt's auch ein Potenzial an Wählerinnen und Wähler dafür, die das auf jeden Fall richtig finden und die denken, das kommt zu kurz in der bisherigen Politik. Aber ansonsten ist es irgendwie nicht so gut gelungen, andere Themen auch noch zu bespielen. Also der Bürgerrechtsflügel der FDP, wo es auch um liberale Rechte geht, davon hört man viel weniger als der Vergangenheit. Und also irgendwie ist sie eine Partei, die in der Wahrnehmung vieler Menschen sehr schmal in dem Angebot geworden ist, inhaltlich und personell. Wenn man jetzt in einer Umfrage Leute auffordern würde, Spitzenpersonal der FDP zu benennen, ich glaube, außer Christian Lindner wären sehr wenige bekannt. Und das ist auf Dauer für eine Partei ein bisschen wenig.
Kommen wir als Letztes zur Linkspartei. Die einzig wirklich linke Stimme in Deutschland, die ihren festen Platz im Parteiensystem gefunden hat, anders als die SPD beispielsweise, und deswegen im Westen wie im Osten über eine stabile Wählerschaft verfügt.
Das ist richtig, aber auf recht niedrigem Niveau. Auch da gab es mal Annahmen, dass die also von dem Niedergang der SPD stärker profitieren könnten. Und also dafür sind die Umfragen und auch die Wahlergebnisse in der Vergangenheit nicht so stark. Also sie sind fest etabliert. Es ist keine Partei, wo man annehmen müsste, sie werden bald verschwinden. Aber doch auf insgesamt jetzt eher niedrigem Niveau.
Wir haben jetzt die Parteienlandschaft mit einzelnen Parteien mal analysiert. Wenn Sie jetzt mal einen dicken Strich drunter ziehen, Herr Schäfer, würden Sie auch sagen, dass im Prinzip alle Strömungen in Deutschland und alle politischen Ideen durch dieses System abgebildet werden, sodass eigentlich alle Wähler eine Möglichkeit haben, sich irgendwo zu positionieren?
Es gibt eine interessante Diskussion darüber in der Politikwissenschaft und man muss zugeben, es ist noch nicht ganz entschieden, wer da recht hat. Und die fragt eben, also ich komme nochmal zurück, auch wenn wir in zwei Dimensionen denken des Parteiensystems, da gibt es eben die Grünen, die würde man in diesen vier Feldern links oben verorten. Also links der Mitte in wirtschaftspolitischen Fragen und kulturell liberal. Die FDP wäre auf der anderen Seite, also tendenziell auch liberale Bürgerrechtspartei, aber sozusagen für mehr marktorientiert. Die CDU wäre etwas konservativ, also vielleicht so leicht rechts unten zu verorten. Ich hoffe, das kann man sich jetzt vorstellen. Die AfD sehr stark sozusagen im Moment noch am rechten unteren Pol. Also eher nationalistisch, autoritär, aber auch marktorientiert, wobei das intern umstritten ist. Und wenn man das so also skizziert und die Parteien durchgeht, die Linkspartei würde auch im linken oberen Quadranten sein, dann ist im linken unteren Quadranten eine Lücke. Und da gibt es eine Diskussion drüber, also da die werden zum Teil gesagt, also ob es links autoritäre Wählerinnen und Wähler gibt oder Bürgerinnen und Bürger, haben die eigentlich ein Angebot. Und da haben wir zumindest jetzt keine Partei, die da wahnsinnig stark verortet ist. Man könnte überlegen, ob die Ost-AfD nicht diese Stelle bespielt, als sozusagen stärker sozialstaatorientierter Flügel, nicht so wirtschaftsliberal, wie die AfD in ihren eher westdeutschen Anfängen war. Aber also insofern, da gibt es möglicherweise kein Angebot. Was aber umstritten ist in der Politikwissenschaft, ist, wie groß ist eigentlich das Segment in der Bevölkerung, die diese Präferenzen wirklich hat.
Was halten Sie denn von der These der Linkspartei, die sich ja möglicherweise aus Mitleid, möglicherweise auch aus Machtoption immer wieder an die SPD wendet und sagt, kommt auf uns zu, lasst uns über ein richtiges Linksbündnis in Deutschland mal reden, vielleicht auch mit den Grünen zusammen, damit es zu der konservativen Idee vielleicht wirklich mal einen richtigen Gegenpol gibt, der dann auch mächtig genug ist, indem sich diese drei genannten Parteien zusammenschließen. Halten Sie das für eine gute Idee erstens und auch für realistisch?
Also ob das den eigenen Präferenzen entspricht, ist natürlich eben unbenommen, aber strategisch denke ich schon, dass es ein Problem ist, wenn die Parteien keine wirkliche Machtoption haben. Und das galt ja lange Zeit für, also mindestens für die SPD und oder keine eigenständige Machtoption haben. Und insofern, wenn man sagen würde, ja, wir sind im Prinzip koalitionsfähig, dann würde das die CDU unter Druck setzen oder die Unionsparteien, weil dann tatsächlich möglicherweise eine Alternative sichtbar wird. Die SPD leidet sicher darunter, dass sie, also das Beste, was sie erhoffen kann, ist irgendwie Juniorpartner in einer Koalition zu werden. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig attraktiv für Leute, die sagen, sie hängen dieser Partei an.
Und auch für die Partei selber ja nicht, mit der Historie, mit dem Anspruch, mit den vielen Kanzlern, die sie gestellt hat. Das muss die SPD auf ewig umtreiben.
Also im Prinzip könnten diese Parteien davon profitieren. In der Vergangenheit hätten sie vielleicht noch stärker profitiert, weil die Grünen, im Moment ist es unklar, was die Grünen wirklich wollen. Sind die noch Teil des linken Lagers? In mancher Hinsicht ja. Bei anderen Fragen ist es nicht so ganz klar. Ob die sich nicht schon tatsächlich stärker Richtung CDU orientieren, das ist nicht ganz entschieden, würde ich sagen. Also in der Vergangenheit hätte das geholfen, aber es gibt halt immer noch so Grundfragen, wo sich SPD, Grüne und auf der einen Seite und Linkspartei auf der anderen Seite spinnevereint sind. Also wie geht man mit der NATO um? Überhaupt Außenpolitik ist so ein Thema, wo die sich bisher nicht wirklich einigen. Und da müssen sich, also vermutlich aus Sicht jetzt von SPD und Grünen, die Linkspartei klarer bewegen, um dann sagen zu können, ja, eine Koalition ist realistisch. Und wenn das ausbleibt, dann profitiert davon im Zweifelsfall, würde ich sagen, CDU, CSU, weil die dann als einzige wirklich realistischerweise sagen können, wir können Bündnisse stricken, vielleicht mit der FDP, sieht im Moment nicht danach aus, aber wenn die Stimmen reichen, mit den Grünen, realistische Option, oder halt, wenn alle Stricke reißen, machen wir nochmal eine große Koalition. Also da gibt es Optionen und die SPD könnte eben nicht in vergleichbarer Weise sagen, wir haben Optionen außer halt irgendwie als Juniorpartner mit den Unionsparteien.
Mhm. Sie sagten schon mehrfach, dass ich das Parteiensystem jetzt sehr gut ausdifferenziert habe, vielleicht mit kleinen Schwächen am unteren linkeren Rand, möglicherweise, aber es gibt doch mittlerweile für viele Ideen und politischen Systeme die passende Partei dazu. Die AfD ist jetzt auch dazugekommen in den letzten Jahren, die Linkspartei hat sich etabliert. Würden Sie auch da nochmal die Bitte um einen dicken Strich unter diese These oder unter diese Frage? Es gibt also zahlreiche Koalitionsmöglichkeiten. Ist das auch gut zu Ihrer Einschätzung nach? Oder könnte man auch die These vertreten, naja, für die Wähler ist das manchmal ganz schön verwirrend, weil sie gar nicht wissen, was am Schluss mit ihrer Stimme passiert. Setzen wir mal den Fall, ich wähle FDP, dann weiß ich gar nicht, oh, wird das jetzt eine Koalition mit den Grünen und der SPD nachher oder doch vielleicht mit der Union, die legen sich ja vorher auch nicht fest. Also das kann auch Verwirrung stiften. Zu welcher These neigen Sie eher? Ist das gut so oder ist das eher verwirrend?
Also erstmal würde man sagen, dass da die Bevölkerung sehr unterschiedliche politische Präferenzen hat und eben in mehr als einer Dimension. Ist es gut, wenn es eine größere Anzahl von Parteien gibt, die unterschiedliche Kombinationen von Politikvorschlägen aufweisen? Also dann hat man mehr Auswahl und tatsächlich, wie Sie gesagt haben, es gibt eben vielfältige Präferenzkombinationen und es ist schön, wenn es dafür ein Angebot gibt. Gleichwohl macht unser politisches System es nicht so einfach, danach eine Koalition zu bilden. Und es kann genau das passieren, was Sie schildern. Also man bekommt eine ganz andere Koalition, als man sich eigentlich erhofft hatte. Aber die beiden Dinge sind so ein bisschen getrennt voneinander zu betrachten. Also zumindest theoretisch könnte man andere Wahlsysteme haben, die andere Effekte erzeugen. Aber die Gesellschaft differenziert sich aus. Und ich glaube, das ist eine logische Folge, dass sich dann auch das Parteiensystem ausdifferenziert und eben diese Vielfalt widerspiegelt.
Hm. Seit 2013 erleben wir in Deutschland nicht zum ersten Mal allerdings eine große Koalition. Und es gibt keinen Tag, an dem mich irgendein Politiker sagt, ach, es wird aber auch Zeit, dass wir damit aufhören, damit es endlich wieder eine richtige Alternative gibt, dass es nicht gut ist für Deutschland und so weiter. Sie kennen das alles. Und ich glaube, die Hörer auch. Aber wenn Sie das jetzt mal rückblickend bis 2013 beurteilen, hat diese große Koalition wirklich dem politischen System und Deutschland geschadet oder hat es eher genutzt oder ist das zu holzschnittartig?
Also man muss ja vielleicht sogar sagen, dass wir eine übergroße Koalition haben. Also wir haben jetzt CDU, CSU und SPD formal als Koalition im Bundestag. Wir haben aber ja auch noch den Bundesrat, also die Vertretung der Bundesländer. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube in 10 Bundesländern, lagen sie nämlich nicht drauf fest, da bin ich immer ganz schlecht drin, regieren die Grünen mit. Und viele Entscheidungen müssen ja in beiden Kammern des Parlaments getroffen werden, also Bundesrat und Bundestag. Und das bedeutet, dass ganz häufig eben nicht nur die beiden Volksparteien oder ehemaligen Volksparteien entscheiden müssen, sondern die Grünen müssen mindestens an Bord sein oder auch die FDP. Und das führt dazu, dass wir eigentlich sozusagen eine sehr, sehr große Koalition haben, auch wenn es keine formelle ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es häufig schwierig ist für Wählerinnen und Wähler zu erkennen, wer war denn jetzt wofür eigentlich verantwortlich. Und das macht es wiederum schwierig, an der Wahlurne entweder sozusagen ein positives Votum abzugeben, ja, ihr habt euren Job gut gemacht, oder eben negativ, ihr seid für bestimmte Sachen verantwortlich, die mir nicht gefallen. Und also das ist so ein bisschen der Vorteil von großen Koalitionen ist, dass sie eben Entscheidungen herbeiführen können, normalerweise satte Mehrheiten haben, nicht instabil sind etc. Der Nachteil ist aber, dass in der Mitte die Unterschiede verwischen und dass eben im Zusammenspiel mit den beiden Kammern die Verantwortlichkeit für bestimmte Entscheidungen verwischt. Also deswegen ist es ein bisschen ein gemischtes Bild.
Und würden Sie sagen, wenn Sie es denn so entscheiden könnten, was natürlich illusorisch ist, ob es jetzt noch mal eine große Koalition gibt, würden Sie auch als Politikwissenschaftler sagen, naja, nach 8 Jahren wäre es jetzt schon gut, wenn wir uns tatsächlich von diesem System mal lösen und wieder eine andere Variante finden würden? Oder würden Sie sagen, nein, große Koalition, warum nicht schon wieder? Ja.
Also ich würde sagen, es gibt einen Effekt, den wir tatsächlich beobachten können, auch wieder über Länder hinweg, wenn eben die Mitte sehr eng zusammenrückt und dann vielleicht sogar in einer formalen Koalition ist, dann entsteht natürlich Raum für Alternativen und also dass die Alternative für Deutschland relativ stark ist und sich hält, trotz der Krisen und internen Streit, des internen Streits, über den wir gesprochen haben, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass eben CDU, CSU und SPD sehr stark beieinander in der Mitte versammelt sind. Also insofern mehr Auseinandersetzung in der Mitte des politischen Spektrums würde möglicherweise dafür sorgen, dass an den Rändern weniger Platz ist. Und also das wäre, glaube ich, meine Antwort. Die Welt geht nicht unter mit einer großen Koalition und die sind handlungsfähig. Und also viele Leute stimmen mir auch zu und sagen, das ist eigentlich sogar unsere präferierte Koalitionsvariante, aber sie hat eben Effekte. Sie verringert insgesamt den Wettbewerb im Parteiensystem, jedenfalls in der Mitte, Mitte links, Mitte rechts. Und das führt möglicherweise zu einer Stärkung von Alternativen.
Genau. Kommen wir auf diese Alternative mal zu sprechen, die das sogar in ihrem Parteinamen hat, nämlich die Alternative für Deutschland. Ist es Ihrer Beobachtung nach nur, in Anführungsstrichen, nur eine Protestpartei oder woraus rekrutiert sich deren Wählerschaft?
Auf jeden Fall spielt das eine Rolle, dass es ein Gefühl von einem Teil der Bevölkerung gibt, insgesamt schlecht vertreten zu sein. Und dass die anderen Parteien sich zu ähnlich sind.
Bei verschiedenen Themen oder gibt's da, ja, oder also bei allen Themen, dass man sagt, na, wenn es gerade nicht gut läuft, dann wähle ich halt die AfD. Egal, ob es Außenpolitik ist, Innenpolitik, Gesundheitspolitik.
Also das ist Teil der Antwort. Ein Teil ist tatsächlich sozusagen Abgrenzung gegen alle anderen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die wählen, weil sie mit bestimmten Inhalten stärker übereinstimmen. Und da ist Migration das Thema, das am stärksten hervorsticht. Also tatsächlich, ein Teil der Wählerschaft der AfD hat einfach sehr viel, freundlich gesagt, migrationsskeptischere Einstellungen als als die andere Parteien haben. Und das ist sicher auch eine Triebfeder. Aber ich würde sagen, die AfD-Wählerschaft vereint beides, das Protestmoment gegen die anderen und aber auch die Überzeugungstäter, die eben bestimmte Inhalte richtig finden, wie beispielsweise Migrationsskepsis, manche würden sagen rassistische Einstellungen und auch die europaskeptische Einstellung. Also es gibt die Überzeugten, aber es gibt auch das Protestelement und die anderen Parteien können hoffen, einen Teil der Protestwählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, die nämlich nicht mit den Inhalten komplett übereinstimmen, sondern erstmal nur in Abgrenzung oder aus dem Gefühl heraus nicht vertreten zu sein für die AfD oder andere rechtspopulistische Parteien in Europa.
Es vergeht ja ebenso kein Tag, an dem die besagten größeren und anderen Parteien nicht genau das immer wieder auch im Munde führen und sagen, ja, natürlich, wir gehen auf die AfD-Wähler zu und wir versuchen sie zurückzugewinnen. Aber so richtig geklappt hat das bisher noch nicht, oder?
Nein, das hat bisher nur mäßig geklappt und wie gesagt, bei manchen Punkten gibt's einfach auch, glaube ich, gibt's die Möglichkeit nicht so richtig. Also ich sehe nicht, dass die Grünen beispielsweise ihre Haltung zur Migration komplett umwälzen würden, wobei wir interessanterweise Verschiebungen sehen. Also insgesamt sind die Parteien migrationsskeptischer geworden, seit es die AfD gibt und seit die AfD erfolgreich ist. Also es gibt schon eine gewisse Anpassung. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass SPD oder Linkspartei oder Grüne plötzlich eine völlig andere Haltung zu diesen Fragen einnehmen würden. Also in bestimmten inhaltlichen Punkten, glaube ich, gibt es einfach keinen Spielraum, um sich denen anzunähern. Aber wie gesagt, es gibt auch dieses Protestreservoir an Leuten, die irgendwie das Gefühl haben, ihr macht Politik nicht für Leute wie mich, sondern für die da oben. Und das ist erstaunlich verbreitet, das Gefühl, dass die Politik sich nicht um alle Gruppen im gleichen Maße kümmert, sondern sich eben tendenziell eher den Bessergestellten in der Gesellschaft zuwendet. Und diese Beobachtung ist auch nicht ganz falsch, muss man ehrlicherweise sagen.
Hm. Es gibt ja nicht wenige, die mit Blick auf die AfD sehr schnell Vokabeln im Mund führen, wie zum Beispiel rechtsradikal oder sogar Neonazis und so weiter. Halten Sie das für klug? Manchmal habe ich den Eindruck, dass das die Reihen der AfD eher enger schließen lässt und deren Opferstatus und deren Rekrutierungserfolge eher verbessert.
Also da könnte man auch wieder zwei Ebenen unterscheiden. Wie würden wir die Politikwissenschaft klassifizieren? Und da reden wir seit einigen Jahren eben von rechtspopulistischen Parteien, die zwei Merkmale ausmachen. Einerseits machen sie so eine ganz starke Gegenüberstellung zwischen die Elite, die korrupte Elite auf der einen Seite und sozusagen das Volk, das als einheitlich definiert wird, auf der anderen Seite. Und so etwas, was wir Antipluralismus nennen, also man ist der Meinung, es kann gar nicht legitimerweise unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themen geben, weil der gesunde Menschenverstand würde ja nahelegen, dass man sich nur auf eine Weise positionieren kann. Also die beiden Elemente, Elite-Volk-Gegenüberstellung und Antipluralismus, kennzeichnen rechtspopulistische Parteien. Rechtsextreme Parteien haben wir in der Vergangenheit dadurch gekennzeichnet oder zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich ein ganz anderes politisches System anstreben. Und das gilt für rechtspopulistische Parteien im Wenige. Sie wollen die Demokratie verändern, aber also zumindest sagen sie von sich selbst, wir wollen eine bessere Art von Demokratie. Die AfD sagt, wir wollen dem Schweizer Vorbild folgen. Also nicht die Demokratie abschaffen, wie Rechtsextremisten das häufig möchten, sondern eine andere Art von Demokratie. Nach der langen Vorrede würde ich aber dennoch sagen, es gibt in der AfD eben Gruppen, Flügel, der jetzt den formell nicht mehr gibt, wo man sagt, die sind, also es wäre verharmlosend, sie als rechtspopulistisch zu beschreiben, sondern da sind wir wahrscheinlich tatsächlich im rechtsextremistischen Bereich. Als Politikwissenschaftler würde ich sagen, das ist eine saubere Klassifizierung. Wir haben Merkmale, anhand derer wir die Parteien aufteilen. Ob das jetzt politisch eine kluge Strategie ist, diese Begriffe genauso zu verwenden, oder ob man dann also bestimmte Menschen eher sozusagen dazu bringt, aus Trotz weiter die zu wählen oder erst recht zu wählen, das ist nochmal eine etwas andere Frage.
Menschen dazu bringen, zu wählen, kommen wir auf ein anderes Thema in dem Zusammenhang zu sprechen, nämlich auf die Menschen, die vielleicht nicht wählen oder die diesen viel zitierten Begriff der Politikverdrossenheit immer wieder vor sich hertreiben. Das ist ja im Wahljahr, wird das sicherlich auch immer wieder jetzt thematisiert werden. Wie würden Sie denn die aktuelle Politikverdrossenheit in Deutschland einschätzen? Ist das ein gravierendes Problem oder ein überschätztes Phänomen?
Ja, da kann man dann schon fast gar nicht mehr von der Bevölkerung sprechen, sondern da fällt die Bevölkerung tatsächlich in Lager. Es gibt diejenigen, die im Großen und Ganzen zufrieden sind, und das zeigt sich eben auch beispielsweise bei Umfragen zum Corona-Management. Der Anteil derjenigen, die sagen, das ist eigentlich ganz gut gelaufen, ist ja nicht gering. Und dann gibt's aber einen Teil der Bevölkerung, die sehr unzufrieden sind und das Gefühl haben, also hier läuft was grundlegend schief, und der ist gar nicht so klein. Also in Umfragen sind es gar nicht so wenige, die grundlegende Zweifel daran haben, ob das politische System so gut funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also insofern gibt es eine gewisse Spaltung an der Frage, und das kann man dann auch am Wahlverhalten nachverfolgen. Also um auf die AfD zurückzukommen, diejenigen, die bei der AfD das Kreuzchen machen, da ist der Anteil derjenigen, die das Gefühl haben, irgendwas läuft schief mit unserer Demokratie, relativ groß. Während das bei den Anhängern der CDU-CSU oder bei den Wählerinnen und Wählern der CDU-CSU eben relativ gering ist, der Anteil. Oder auch bei den Grünen. Da diejenigen sagen, sind eher zufrieden. Also wir haben eine gewisse Spaltung. Und vielleicht muss man noch hinzufügen, weil Sie über Wahlbeteiligung auch sprachen, unter denen, die sehr unzufrieden sind, also oder unter den Nichtwählerinnen und Nichtwählern, finden sich auch sehr viele, die unzufrieden sind.
Sie haben mal geschrieben, ich habe in einem Aufsatz von Ihnen gelesen, Herr Schäfer, ich darf das mal kurz zitieren: Für die Demokratie besteht die Gefahr einer niedrigen und sozial ungleichen Wahlbeteiligung darin, dass die Politik sich an den sozial Bessergestellten orientieren könnte, die nicht nur weiterhin wählen, sondern auch andere Wege nutzen, ihre Anliegen zur Sprache zu bringen, während sozial Benachteiligte weder das eine noch das andere in gleichem Umfang tun. Also besteht die Gefahr, andersrum gesagt, dass Politik so langsam aber sicher nur noch für die sozial Bessergestellten in Frage kommt und sie sich auch dafür interessieren, während die sozial Abgehängten oder Schwächergestellten immer weiter sich von der Politik entkoppeln, weniger dafür interessieren?
Ja, leider hat die Politikwissenschaft in den letzten 10 Jahren dafür immer mehr systematische Beweise gefunden, dass das genau so ist. Also wir wissen bei der Wahlbeteiligung, dass es riesige Unterschiede gibt zwischen Menschen beispielsweise, die studiert haben auf der einen Seite Im Durchschnitt, ja. Ganz häufig wird mir gesagt, aber ich kenne einen Professor, eine Professorin, die geht nicht wählen. Natürlich gibt's, aber im Durchschnitt gibt's sehr große Unterschiede bei denjenigen, die studiert haben auf der einen Seite oder Menschen ohne Schulabschluss oder nur mit Hauptschulabschluss. Da, die Wahlbeteiligungsraten liegen sehr weit auseinander. Ein Beispiel, wo man sich das vielleicht vor Augen führen kann, sind deutsche Großstädte. Wenn man sich die Wahlbeteiligung anguckt innerhalb einer Stadt und dann aber aufteilt nach unterschiedlichen Stadtteilen. Und ein Beispiel, das ich eben aus persönlicher Anschauung ganz gut kenne, Köln, für Münster liegen mir die Daten leider nicht vor. Da gibt's bei einer Bundestagswahl zwischen Stadtteilen bis zu 50% Punkten Unterschiede in der Wahlbeteiligung. Heißt, in reichen Stadtteilen, und das kann man mit Zahlen belegen, gehen fast 90% der dortigen Bewohnerinnen und Bewohner wählen. In armen Stadtteilen noch nicht mal jeder Zweite. Und also da gibt's eine riesige Kluft. Und naja, die Frage ist eben, welches Signal sendet das an die Parteien? Und wenn die Wahlen gewinnen wollen, wenn sie sozusagen auch etwas tun wollen für diejenigen, die ihnen die Stimme gegeben hat, dann folgt daraus fast logisch, dass sie sich ein bisschen stärker um bestimmte Gruppen kümmern. Und vielleicht gibt's noch einen Mechanismus, wenn ich den noch nennen darf. In den Parlamenten sitzen eben auch genau die Leute, die sozusagen in der Bevölkerung diejenigen wären, die wählen gehen und denen es besser geht. Also wir haben ein Parlament, das aus Akademikern besteht, genau, zu 85%.
Es gibt keine Handwerker oder so ähnlich oder nur sehr wenige, die genau diese Schichten in Anführungsstrichen repräsentieren, oder?
Ja. Und auch dazu gibt es Studien, zunächst mehr aus anderen Ländern, aber die doch darauf hinweisen, dass die Zusammensetzung des Parlaments nicht völlig unerheblich dafür ist, was im Parlament diskutiert wird, wie es diskutiert wird und auch am Ende, was entschieden wird.
Jetzt könnte man natürlich etwas zynisch, muss ich auch gleich zugeben, dagegen halten. Na gut, so ist es halt. Es geht uns ja trotzdem nicht schlecht. Wir werden ganz gut regiert. Deutschland steht in der Welt gut da. Wir haben ein einigermaßen ausgewogenes soziales System. Alles in Ordnung. Oder sehen Sie irgendwo am Ende dieses Tunnels eine Gefahr für die Demokratie, um es mal mit ganz großen Worten auszudrücken?
Naja, der Teil derjenigen, die eben bei fast allem, was Sie gerade gesagt haben, die gegenteilige Wahrnehmung hat. Das sind eben die, die entweder zu Hause bleiben am Wahltag oder, wie ich gesagt habe, vielleicht für Protestparteien, populistische Parteien abstimmen. Und daraus folgt noch nicht, dass die Demokratie kurz vorm Untergang ist. Aber wir sehen in den USA beispielsweise, das ist natürlich ein ganz anderes politisches System, ist ein anderes Wahlsystem, das ist dafür sehr wichtig. Aber also wenn es eben dieser Strömung gelingt, eine Partei zu kapern, wie in den USA, die Republikaner, dann kann das natürlich sehr schwerwiegende Konsequenzen haben, unter der Präsidentschaft Trumps, für die Qualität der Demokratie. Das ist bei uns unwahrscheinlicher, weil wir ein anderes Wahlsystem haben und sozusagen diese Unzufriedenen sich eher in der Nische befinden. Aber das Potenzial an Unzufriedenheit gibt es. Und wenn man da nichts tut, dann können wir eben auch dieses Potenzial der Unzufriedenheit gibt es. Und wir sehen es ja vielleicht auch bei den Corona-Protesten oder bei anderen Protesten, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die eben ganz und gar nicht das Gefühl haben, im Großen und Ganzen läuft es gut bei uns.
Oder liegt dir möglicherweise auch ein demokratietheoretisches Missverständnis zugrunde? Den Eindruck habe ich zumindest manchmal. Wenn ich also die Forderung vertrete, beispielsweise, das Arbeitslosengeld muss verdoppelt werden und Deutschland muss aus der NATO austreten, nach der Wahl passiert beides nicht, weil sich eine andere Koalition gebildet hat, dann sage ich ihm, gut, ich gehe nie wieder wählen, meine Stimme nutzt ja nichts.
Ja, aber also wir haben ja einen Wechsel an Koalitionsregierungen über die Jahre gehabt, also sehr unterschiedliche Konstellationen. Jetzt war die große Koalition, aber also es ist noch nicht so lange her, dass es auch andere Kombinationen gab. Eigentlich würde man in der Demokratie erwarten, dass Regierungswechsel auch zu programmatischen Wechseln führen, zu einer anderen Politik und dass man sich mal besser, mal schlechter vertreten fühlt durch diejenigen, die dort Entscheidungen treffen.
Und war das vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht der Fall? Gab es diese großen, jetzt mal etwas negativ ausgedrückt, Brüche vielleicht gar nicht, diese programmatischen Wechsel, sondern doch immer irgendwie gleich. Und das war vielleicht auch der Nährboden oder ist der Nährboden für Politikverdrossenheit, für Wahlmüdigkeit?
Also man kann schon eindeutig zeigen, dass nachdem eben die rot-grüne Koalition damals einen sehr starken Kehrtwende in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik begangen hat, also dann die Agenda 2010 unter Gerhard Schröder, dann sind ein Teil der früheren Wählerinnen und Wähler, insbesondere der SPD, haben in der Zukunft dann erstmal nicht mehr gewählt. Die sind nicht irgendwie sofort irgendwohin anders abgewandert, aber viele von denen sind dann also 2005, 2009 und fortfolgende zu Hause geblieben. Weil die Wahrnehmung war, naja, wir haben jetzt eine rot-grüne Mitte-Links-Regierung, aber sie macht eine, aus Wahrnehmung dieser Menschen, viel krassere Arbeitsmarktreform und Sozialstaatsreform, als wir es jemals von CDU und FDP befürchtet hatten. Und klar, das sorgt für Enttäuschung und also da würde man eben sagen, ja, die sind sehr stark in der Mitte beieinander und gewisser Weise steht Olaf Scholz natürlich auch für diese Linie, wo man sagt, es gibt eine bestimmte Vernunft und also wirtschaftspolitische Vernunft, der müssen wir folgen. Aber das wird eben von Teilen der Bevölkerung gesagt, naja, diese Vernunft hat also mir eher geschadet und zu Einkommensverlusten möglicherweise geführt.
Und dieser Teil der Bevölkerung ist ja zumindest meiner Beobachtung nach der Teil, der sich so ein bisschen von den etablierten Parteien abwendet, möglicherweise eher Protestparteien wählt und gleichzeitig eben auch der Wissenschaft und beispielsweise auch den Medien misstraut. Ist das also so ein Protestreservoir, das, wo Sie sagen, für die Demokratie möglicherweise schon verloren ist?
Ich bin mir nicht sicher, wie geschlossen diese Gruppe ist. Also wenn wir mal sagen, bei der letzten Bundestagswahl gab es ungefähr 24% Nichtwählerinnen, Nichtwähler. Davor waren es 30%, also eine große Gruppe. Da reden wir von 18 Millionen oder ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland. Die sind jetzt nicht geschlossen, alle irgendwie wissenschaftskritisch oder kritisch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich würde die auch gar nicht so stark vorwiegend bei den Nichtwählern verorten, sondern eben tatsächlich bei denen, die dann sagen, ja, wir wählen AfD. Also da scheint sich irgendwie eine bestimmte Kombination aus Einstellungen zu sammeln, die sehr kritisch gegen allem sozusagen offiziellen Verlautbarungen ist, sei es Regierung, sei es öffentlich-rechtliche Medien oder eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also jemand wie ich hat in der Gruppe natürlich kein besonderes Ansehen. Und nur weil ich sage, ich habe zu irgendeinem Thema seit vielen Jahren gearbeitet, würde das die noch nicht überzeugen, dass ich deswegen irgendwie mehr weiß. Also die Gruppe gibt es, aber wir sollten sie nicht gleichsetzen mit der sehr viel größeren Gruppe derjenigen, die aus bestimmten Gründen nicht wählen gehen.
Man könnte jetzt ja auch die These vertreten, die AfD, die sich also, wir müssen auf diese Partei nochmal zu sprechen kommen, weil sie eben so wichtig zu werden scheint oder schon auch ist als Protestsammelbecken in gewisser Weise. Man könnte ja auch sagen, gut, lass sie dann mal in Regierungsverantwortung kommen, dann setzt vielleicht dieser Mechanismus der Entzauberung ein, weil dann auch deren Wähler merken, ja auch die AfD kann nicht so schnell so viel, was wir eigentlich von ihr fordern. Sie ist auch Zwängen unterworfen und agiert gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ist das eine These, mit der Sie übereinstimmen würden oder würden Sie sagen, das ist zu risikoreich?
Ich glaube nicht, dass man darauf wetten kann, dass es so ohne weiteres funktioniert. Wir beobachten, dass es Parteien gibt in Polen, die Peace-Partei in der Regierung oder in Ungarn, Fidesz oder auch die Präsidentschaft Donald Trumps, dass es eher populistischen Politikerinnen, Politikern oder Parteien selbst in der Regierung gelingt, sich immer noch als Außenseiter darzustellen, die sagen, sie kämpfen gegen so große Hürden an, gegen das Establishment, das immer noch an ganz vielen Positionen entscheidet, was passiert, dass selbst sozusagen die fähigsten Leute nichts ändern können. Also diese Entzauberung, die beobachten wir nicht ohne weiteres. Es gibt Beispiele dafür, wo man sagt, die implodieren nachdem sie Regierungsverantwortung übernommen haben. Wir haben aber auch Beispiele von rechtspopulistischen Parteien, die ziemlich erfolgreich sind und über einen längeren Zeitraum.
Wir müssen nochmal kurz am Schluss vielleicht auch darauf zu sprechen kommen. Alle sind natürlich gespannt, was jetzt bei der Bundestagswahl herauskommt im September, Ende September. Was glauben Sie, wenn Sie jetzt mal den Blick in die Glaskugel, die Sie auch natürlich nicht haben, aber dennoch werfen müssten, was glauben Sie, worauf könnte es hinauslaufen? Was wäre so Ihr Tipp in gewisser Weise auch?
Ja, ich fürchte sozusagen, die langweiligste Antwort, die man geben kann, ist die Antwort, die ich jetzt auch geben würde, dass es eben zu einer schwarz-grünen Koalition kommt. Langweilig, weil das ist, was die meisten wahrscheinlich annehmen würden, die jetzt die Politik beobachten. Inhaltlich ist es natürlich nicht langweilig, weil es eine Kombination ist, die wir so auf Bundesebene noch nicht gesehen haben. Also insofern will ich nicht sagen, dass es per se eine langweilige Bundesregierung, aber der Tipp ist nicht besonders aufregend.
Ja, und Schwarz-Grün möglicherweise, würden Sie auch noch weiter tippen und sagen, wahrscheinlich die Schwarzen dann als der stärkere Partner und die Grünen der kleinere? Oder glauben Sie sogar, dass die Grünen so stark werden könnten, dass es sich sogar umdreht und wir eine grüne Kanzlerin, einen grünen Kanzler bekommen würden?
Also ich halte es für sehr schwer vorstellbar im Moment, dass die Grünen mehr Stimmen erhalten werden als CDU, CSU zusammen. Insofern glaube ich, in der Kombination wäre es dann Schwarz-Grün. Wenn wir jetzt einen ganz verblüffenden Aufschwung sehen, insgesamt im linken Lager, dann könnte natürlich auch Grün-Rot-Rot eine Variante sein. Die SPD würde natürlich hoffen, dass es sozusagen sie ganz knapp vor den Grünen landen und dann das Rot-Rot-Grün möglicherweise eine Variante ist. Aber all das sind etwas unwahrscheinlichere Szenarien. Also insofern, ich glaube, wenn man jetzt Geld setzen wollte, würde man mit Schwarz-Grün nicht völlig daneben liegen.
Bundeskanzler Laschet, Vizekanzlerin Baerbock?
Ist ein denkbares Szenario,
ja. Das wäre ein denkbares Szenario. Das war ein sehr interessanter Blick in die aktuelle Parteienlandschaft mit Herrn Schäfer, mit dem Politikwissenschaftler Armin Schäfer, der uns vorgestellt hat, wie ausdifferenziert mittlerweile unser System ist, das unabhängig vom individuellen Wahlverhalten jedes Bürgers hier in Deutschland uns vor allem eines verspricht, nämlich Spannung für die kommende Bundestagswahl. Sein Tipp ist Schwarz-Grün, möglicherweise mit einem Bundeskanzler Armin Laschet. Wir sind sehr gespannt, aber zunächst darf ich mich nochmal sehr herzlich für den Besuch bedanken, Herr Schäfer.
Ich danke sehr herzlich. Es war schön, hier zu sein und ein interessantes Gespräch. Dankeschön.
Danke.